Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Journalistische Recherchen, die nicht nur einmal veröffentlicht werden und dann so vor sich hinstauben, sondern die eine große Wirkung haben. Die beschäftigen uns heute zum Beispiel die Texte zum Abgasskandal bei VW, die überhaupt erst klargemacht haben, dass es da einen Skandal gibt. Oder Recherchen zu einem vermeintlichen Politskandal in Spanien, ein Fall, der nahelegt, dass da nicht genug recherchiert wurde. Oder Recherchen, die Aktienkurse ins Wanken bringen und die Frage aufwerfen, wie weit Journalisten gehen dürfen mit ihrer investigativen Arbeit. All das gibt's hier bis 16 Uhr in Medias Res. Schön, dass Sie dabei sind. Informieren und erklären. Das ist der Job von Journalistinnen und Journalisten. Aber es gibt auch noch andere Aufgaben. Zum Beispiel Missstände aufzudecken, Dinge zu recherchieren und ans Tageslicht zu bringen, über die die betroffenen Personen oder Unternehmen am liebsten gar nicht sprechen wollen. Einmal im Jahr werden Tageszeitungsjournalisten ausgezeichnet, die diese Aufgabe besonders vorbildlich übernommen haben, und zwar mit dem Wächterpreis der Tagespresse. In diesem Jahr bekommt den ersten Preis ein Journalistenteam vom Handelsblatt, das zum VW-Dieselskandal recherchiert hat. Einer davon ist Sönke Iversen, Leiter des Ressorts Investigative Recherche beim Handelsblatt, und mit dem spreche ich jetzt. Guten Tag und erstmal Gratulation, Herr Iversen.
Ja, guten Tag, vielen Dank.
Sie sind ja jetzt schon seit mehreren Jahren dran an diesem Thema, haben über 200 Artikel geschrieben mit Ihren Kollegen über die Manipulation, über das Umgehen von Abgasgrenzwerten. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie dafür dann irgendwann mal so einen Journalistenpreis bekommen?
Ehrlich gesagt nicht. Wir haben einfach unsere Arbeit gemacht. Das ist ja so ein großes Thema gewesen. Wir mussten da ins kalte Wasser springen im August, September 2015, das ist ja jetzt schon her, und haben dann immer weiter recherchiert und uns bemüht, halt zur Aufklärung dieses Skandals, der ganzen Affäre und zu den Hintergründen beizutragen.
Sie haben vom kalten Wasser gesprochen, das heißt, das Ganze war ganz schön mühsam, oder?
Ja, das kann man sagen. Also, Wir mussten ja, wir brauchten ja Informationen, die bekamen wir naturgemäß nicht vom Unternehmen selbst. Es gibt aber sehr viele Informationen. Nach und nach kamen immer mehr Dokumente heraus. Das geht inzwischen in viele 10.000 Seiten, die wir dann einfach Seite für Seite lesen mussten auch.
Das heißt, wie haben Sie gearbeitet? Sie haben vor allem sehr, sehr viel gelesen.
Ja, gelesen, mit Leuten gesprochen, wir haben uns getroffen mit Leuten, die im Hintergrund dann was erzählten. Aber die meiste Zeit ging tatsächlich drauf, Protokolle zu lesen, E-Mails zu lesen, Gutachten, all sowas. Das muss man Seite für Seite lesen, um es dann zu verstehen und zu gucken, was wichtig ist und was weniger wichtig ist.
Das bedeutet, dass Sie dann auch viele Sachen gar nicht erst veröffentlicht haben, das heißt sehr viel Fleißarbeit gemacht haben, die erstmal zu keinen Artikeln geführt hat.
Genau, also sowohl als auch. Es ist natürlich, wenn am ersten oder zweiten Tag des Skandals der Vorstandsvorsitzende mit Martin Winterkorn zurücktritt, dann muss man das natürlich am selben Tag und online praktisch in derselben Stunde aufschreiben. Parallel muss man aber versuchen, an Informationen zu bekommen, dann die wirklich stichhaltig sind und mit denen man belegen kann, was eigentlich passiert ist. Denn das hat das Unternehmen ja nicht preisgegeben bisher.
Nun ist ja der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn gerade angeklagt worden im Zusammenhang mit dem Abgasskandal. Ist das eine Sache, ein Moment, wo Sie gesagt haben, jawohl, da zeigt sich so eine lange Recherche, die führt dann tatsächlich auch mal zu was?
Nicht direkt, leider. Also, ich muss zugeben, dass wir damit eigentlich schon viel früher gerechnet haben. Und der Wahnsinn an der Geschichte ist ja, dass Herr Winterkorn A, gesagt hat, er tritt zurück, aber B, er wusste von nichts, und C, ihm dann der Aufsichtsrat am selben Tag auch noch einen Präsilschein ausgestellt hat und gesagt hat, Herr Winterkorn, das stellt das Präsidium des Aufsichtsrates hiermit fest, wusste von diesem Skandal nichts. Er wusste nichts von den Manipulationen, die seit 10 Jahren in seinem Unternehmen passierten. Und ja, da stehen wir heute.
Ich habe tatsächlich auch ansonsten so ein bisschen das Gefühl, dass sich so tiefgreifend nicht so richtig was geändert hat, jetzt auch durch die Veröffentlichung von Ihnen. Ist das auch Ihr Gefühl, so ein bisschen resigniert zu sein?
Ach, Resignation, das ist einfach sozusagen Anerkennung der Realitäten. Herr Winterkorn ist zurückgetreten, sein Nachfolger ist zurückgetreten, jetzt ist Herr Dies an der Spitze. Der könnte auch noch angeklagt werden, dann wird er wahrscheinlich auch zurücktreten, dann kommt der Nächste. Es ist ja nicht so, dass, also man muss sich ja vorstellen, das Wort Compliance, um das es hier viel, viel geht, und Volkswagen jetzt sagt, wir nehmen es jetzt ernst mit der Compliance. Es ist ja nicht so, dass das ein unbekannter Begriff oder eine unbekannte Abteilung wäre. Beim Ausbruch der Dieselaffäre hatte Volkswagen 550 Compliance-Mitarbeiter. Und mit all diesen 550 Mitarbeitern ist es nicht gelungen, auch nur die Spur dieses Skandals sozusagen intern aufzufinden. Jetzt haben sie 1300 Compliance-Mitarbeiter und wahrscheinlich, oder es mag gut sein, dass wir in 3 oder 5 oder 7 Jahren sagen, dass 1300 Mitarbeiter den neuen Skandal auch nicht verhindern konnten. Dann schreiben wir über den nächsten.
Meint Sünke Iversen, Leiter des Ressorts Investigative Recherche beim Handelsblatt, der zusammen mit seinen Kollegen den Wächterpreis der Tagespresse bekommt. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Iversen.
Gerne.
Investigativjournalismus kann also durchaus einiges in Bewegung setzen, kann Missstände aufdecken, die sonst nicht ans Licht gekommen wären. Dafür ist es wichtig, dass sich die Investigativjournalisten auf ihre Quellen verlassen können, dass ihre Informanten glaubwürdig sind und dass die Whistleblower nicht einfach nur einen Skandal erfinden, um anderen Personen oder anderen Unternehmen zu schaden oder auch einer politischen Partei. Letzteres scheint aber passiert zu sein in Spanien. Da sollen Polizeibeamte gefälschte Beweise vorgelegt haben, um der linkspopulistischen Partei Podemos zu schaden. Hans-Günther Kellner berichtet.
Es ist wieder einmal ein Gesprächsmitschnitt, der in Spanien dieser Tage für Aufregung sorgt. Die geheime Aufnahme soll dokumentieren, wie ein spanischer Polizeibeamter versucht, einen ehemaligen Regierungspolitiker Venezuelas zu einer Falschaussage über die Finanzierung der linkspopulistischen Partei Podemos zu verleiten. Er spreche im Auftrag des spanischen Innenministers und im Auftrag von Regierungschef Rajoy, erklärt ein Polizist dem Ex-Minister aus Venezuela in der Aufnahme und bietet ihm und anderen Politikern eine neue Identität in Spanien an. Tatsächlich hat eine Reihe spanischer Medien immer wieder behauptet, Podemos habe sich mit Geld aus Venezuela und dem Iran finanziert. Jetzt stellt sich heraus, ihre Quellen waren Polizeibeamte, die Hinweise konstruiert. Spaniens Justiz hat die vermeintlichen Beweise aber ohnehin stets als unzureichend abgelehnt. Podemos-Chef Pablo Iglesias platzte dieser Tage im Live-Gespräch mit dem TV-Sender La Sexta der Kragen. Diese gefälschten Beweismittel waren die Aufmacher in Nachrichten und Zeitungen. Falsche Informationen, angefertigt von einer Gruppe Polizeibeamter. Das ist nicht deshalb so schwerwiegend, weil es Podemos betrifft. Wenn der Einfluss von Mächtigen in Wirtschaft und Politik bei den Medien so groß ist, dass sie falsche Informationen verbreiten, um Wahlen zu beeinflussen, hat nicht Podemos ein Problem, sondern die spanische Demokratie. Den bisherigen Ermittlungen der Justiz zufolge soll der hochrangige Kommissar José Manuel Villarejo Online-Portalen fadenscheinige Hinweise geliefert haben, wonach Podemos aus Venezuela quasi ferngesteuert sei. Die beteiligten Journalisten verbreiteten diese Hypothesen zudem auch in den Talkshows von La Sexta, in denen manche von ihnen Stammgäste sind. Auch Miguel Mora ist Journalist, hat nach über 20 Jahren bei der Tageszeitung El País das Online-Magazin Contexto gegründet. Er hält Informationen bei der Polizei in der investigativen Berichterstattung zwar für nützlich, doch er findet auch, man muss diese Informationen auch überprüfen. Ich denke, das ist nie geschehen. Da haben skrupellose Journalisten einfach alles veröffentlicht, was sie bekommen haben, ohne zu hinterfragen, ob die Informationen stimmen, ob sie vollständig sind, warum sie diese Informationen durchgesteckt bekommen und vor allem, sie haben nie mit den Betroffenen gesprochen. Ein Untersuchungsrichter ermittelt inzwischen gegen ein ganzes Netzwerk aus Journalisten und Polizeibeamten in Spanien, dessen Kopf Kommissar Villarejo sein soll. Mora kritisiert insbesondere auch die Infotainment-Programme und Talkshows im Privatfernsehen, die mit ihren hohen Einschaltquoten aus der politischen Information einen regelrechten Zirkus gemacht hätten, in dem die Wahrheit kaum noch eine Rolle spiele.
Los periodistas
Ehrliche Journalisten sollten sich an solchen Tauchrunden nicht beteiligen. Dort werden diese Leute legitimiert, die Teil dieser mafiösen Strukturen sind. Dass Sender wie La Sexta ihnen bis heute als Plattform dienen, liegt an Antonio Ferreras. Die Rede ist vom Chefredakteur des Fernsehsenders La Sexta, dem Podemos-Chef Pablo Iglesias live so heftige Vorwürfe gemacht hat. Doch Mora betont, es gehe um weit mehr als um Podemos. Das Netzwerk habe auch gegen katalanische Separatisten gearbeitet und sich in den Dienst einer Großbank gestellt. Inzwischen stellt sich auch die Frage, was die Politik von diesen Aktivitäten wusste. In Spanien ist von den Kloaken des Staats die Rede. Da ging es nicht darum, die Öffentlichkeit zu informieren, sondern um Macht. Auch um die Möglichkeit, Betroffene zu erpressen. Es wäre auch wichtig, dass das Parlament jenseits von strafrechtlich relevanten Fragen untersucht, welche Polizeibeamte, Richter und Staatsanwälte, Journalisten, Politiker und auch Unternehmer involviert waren. Zudem gehört für Mora auch der investigative Journalismus in Spanien auf den Prüfstand. Die Presse hat in Spanien viele große Skandale aufgedeckt, zuletzt die Korruption bei der konservativen Volkspartei. Doch Mora fragt sich, ob nicht zu oft von interessierten Quellen durchgesteckte Informationen einfach ungeprüft veröffentlicht worden sind.
Was dann auch mit journalistischer Sorgfaltspflicht nicht viel zu tun hätte. Aus Spanien war das Hans-Günther Kellner. Und wir bleiben bei weitreichenden Recherchen und gehen dafür in die Nähe von München. Da hat Wirecard seinen Sitz. Ein Unternehmen, das sich mit Finanzdienstleistungen beschäftigt. Zum Beispiel damit, mobil, also per Smartphone zu bezahlen. Aber im Moment, da beschäftigt sich Wirecard noch mit etwas anderem, mit Betrugsvorwürfen gegen das Unternehmen. Diese Vorwürfe hat die britische Wirtschaftszeitung Financial Times öffentlich gemacht und sie hat damit auch dafür gesorgt, dass der Aktienkurs von Wirecard zwischenzeitlich ziemlich runtergegangen ist. Die Aktien, die haben Anfang Februar zum Beispiel über 25% ihres Werts verloren. Jetzt ist der Fall bei der Staatsanwaltschaft in München gelandet, die wegen des Verdachts der Kursmanipulation ermittelt. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Wirtschafts- und Börsenkorrespondenten in Frankfurt, mit Mischa Erhardt. Worum geht's genau im Fall Wirecard?
Also dieser Fall, der hat mindestens zwei Ebenen. Zum einen liegt dem Ganzen zugrunde, dass es offenbar Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung in Singapur, also einer Filiale von Wirecard, gegeben hat. Das hat das Unternehmen auch eingestanden und das ist sozusagen der Kern der Geschichte, der im Hintergrund steht. Jetzt behauptet die Financial Times in ihrer Berichterstattung, diese Manipulationen, diese möglichen Manipulationen, die seien viel größer als behauptet. Wirecard bestreitet das vehement. Also die zweite Ebene ist dann eben, dass durch diese Berichte der Kurs sehr stark gefallen ist. Und jetzt steht da eben auch noch der Verdacht der Kursmanipulation im Raum. Deswegen hat sich die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin eingeschaltet. Sie habe detaillierte Verdachtsmomente, hat deswegen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in München gegen 12 Personen eingereicht. Und die Staatsanwaltschaft in München, die geht jetzt eben dem Verdacht nach, dass offenbar oder dass möglicherweise, das muss man wirklich feststellen, möglicherweise mehrere Personen mit verteilten Aufgaben agiert haben und den Aktienkurs manipuliert haben in ihrem Sinne.
Und das bedeutet also konkret, dass die Journalisten von der Financial Times da möglicherweise die Kurse manipuliert haben, kann man das so sagen?
Der Verdacht steht im Raum, aber man muss da natürlich sehr vorsichtig sein. Wir müssen erstmal die Ergebnisse der Ermittlungen abwarten. Fest steht, dass wohl auch ein Journalist im Visier der Strafverfolger geraten ist, also ein Journalist der Financial Times. Fest steht auch, dass die Kurse der Aktie massiv in den Keller gerauscht sind nach der Berichterstattung. Und da konnten natürlich Leerverkäufer, die also auf fallende Kurse gewettet hatten, viel Geld verdienen. Deswegen hat übrigens die BaFin auch Leerverkäufe bis morgen Nacht 24 Uhr erst einmal verboten für diese Aktie. Aber in dem ganzen Fall steht nun Aussage gegen Aussage. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung auch für den Kollegen bei der Financial Times. Die Financial Times und der Kollege bestreiten das ebenso vehement wie Wirecard die Vorwürfe bestreitet. Die weisen also Marktmanipulationen scharf zurück. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich auch Ungereimtheiten auf der Seite von Wirecard, denn es gab eben in der Bilanz Schwierigkeiten in Singapur. Das hat auch eine unabhängige Kanzlei herausgefunden, die das überprüft hat. Also da muss man ein bisschen abwarten, was da jetzt wirklich bei rauskommt.
Nun haben Sie ja die entsprechenden Artikel gelesen in der Financial Times. Deswegen die Frage, haben es die Kollegen Ihrer Meinung nach da tatsächlich an Sorgfalt mangeln lassen?
Also für mich sieht das sorgfältig recherchiert aus. Es ist vielleicht eine Frage der Gewichtung und der Bewertung von Fakten. Da gab es natürlich auf der Seite von Wirecard Ungereimtheiten, das hatte ich ja schon gesagt, das haben die auch zugegeben. Die Frage ist nur, ob die jetzt größer waren als bisher bekannt und ob vielleicht die Financial Times sie größer geschrieben hat sozusagen, als ob sie in Wirklichkeit sind. Oder ob auf der anderen Seite Wirecard diese Sachen unter dem Deckel halten will. Ich kann mir ganz ehrlich, wenn ich das betrachte, nicht ganz vorstellen, dass die FT-Kollegen vorsätzlich wirklich manipuliert haben, denn das hieße, dass sie in mehrere Runden Streits ja immer wieder nachgelegt haben und da steht ja dann auch das Renommee der Financial Times auf dem Spiel und das ist ja ziemlich groß und deswegen wichtig. Möglich ist, so könnte ich mir das vielleicht erklären, dass vielleicht Hinweise von Personen kamen, die ein Interesse hatten, die also dem Journalisten gesteckt haben, da sind Ungereimtheiten in Singapur, geh dem doch mal nach und dann hat er damit vielleicht sein Geld verdient. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht, wir müssen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten.
Wie ist das denn grundsätzlich? Also gelten für Wirtschaftsjournalisten, die über Börsenkonzerne berichten, da besondere Regeln?
Also eigentlich nicht. Sorgfaltspflicht besteht hier genauso wie anderswo, denn es sind zwar riesige Summen dann im Spiel. Wir hatten bei Wirecard den Fall, dass durch diese Berichterstattung der Börsenwert scharf eingeknickt ist, zeitweise an einem Tag mehr als 5 Milliarden Euro Börsenwert vernichtet wurde. Also da muss man schon vorsichtig sein, aber das muss man ja eigentlich auch, wenn man als Journalist über Menschen redet und deren Persönlichkeitsrechte, die muss man natürlich auch achten. Also Sorgfaltspflicht wie überall auch.
Aber trotzdem geht es ja manchmal um brisante Informationen über Unternehmen. Da stehen dann zum Beispiel auch Jobs auf dem Spiel. Wie gehen Sie damit um, damit Sie sich dann nicht manipulieren lassen?
Also ich glaube, die Information erstmal, die ist nicht das Problem, sondern es ist die Frage, wie ich damit umgehe mit der Information und das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Natürlich darf ich nicht, wenn ich bestimmte Informationen habe, sie an jemanden weitergeben, der dann damit seine Geschäfte macht und sie eben in diesem Sinne nutzt. Ich darf das noch weniger und beim Fall Wirecard ist die Frage eben, wenn der Kollege wirklich wissentlich Infos gestreut hat und Investoren dadurch profitiert haben, dann ist das Kursmanipulation und das ist übrigens auch strafbar. Also das geht über die journalistische Sorgfaltspflicht hinaus und ist einfach illegal.
Meint Mischa Erhardt, unser Wirtschafts- und Börsenkorrespondent in Frankfurt. Vielen Dank. Und mehr zum Thema gibt's online auf deutschlandfunk.de/mediasres. Da können Sie den Fall Wirecard nochmal in aller Ruhe nachlesen.
Medias Res. Matthias Dell.
Der ist bei uns heute dran mit seiner Kolumne. Und Kolumne, das heißt ja, dass da eine persönliche Meinung drin steckt. Dass da jetzt nicht ein neutraler Beobachter spricht, der alle Seiten vollumfänglich zu Wort kommen lässt, sondern dass er an erster Stelle seine eigene Meinung zum Ausdruck bringt und auch seine grundsätzliche Haltung. Das heißt, da sollten alle Bescheid wissen, wie das einzuordnen ist. Es gibt aber Fälle im Journalismus, da ist das eben nicht ganz so klar mit der Meinung und der Haltung. Und mit so einem Fall befasst sich jetzt Matthias Dell.
Manchmal wüsste ich gern, wie es ist, Jochen Bittner zu sein. Wie man so einen Text veröffentlichen kann, wie es der beliebte Zeitjournalist letzte Woche getan hat. Einen Text gegen den sogenannten Haltungsjournalismus. Klingt erstmal gut. Journalisten sollen objektiv sein, kritisch, Distanz haben und so. Liest sich konkret, aber schon im ersten Satz ziemlich bemüht.
Das zunehmende Bedürfnis vieler Journalisten, der Öffentlichkeit zu beweisen, wo sie politisch stehen, ist unübersehbar.
Mal abgesehen davon, dass zunehmend der billigste Trick ist, um Neuigkeit zu behaupten, wo vielleicht gar nicht so viel Neuigkeit ist, stimmt diese Annahme? Gibt es heute nicht viel mehr Journalistinnen ohne Parteibuch als in dem unausgesprochen so objektiven davor? Noch diffuser wird es bei Bittners Erklärung für diesen Verortungswunsch, den er psychologisch verständlich finden kann.
In polarisierten Zeiten, in denen die Einsortierung von Menschen schneller vonstatten geht als die Prüfung ihrer Argumente, will niemand in der falschen Schublade landen.
Wenn ich das richtig verstehe, hält Bittner Haltung für ein Etikett, das man sich so schnell selbst ankleben muss, dass andere einem nicht das Falsche anheften können. Dabei hätte ich bislang gedacht, der Sinn einer Haltung sei, dass man sie erkennt. Ich erspare Ihnen jetzt, den sprachlich matten und argumentativ dünnen Text im Einzelnen durchzugehen. Weil rasch klar wird, dass Bittners Problem mit Haltungen im Journalismus nur jene betrifft, die nicht seine sind. Bittners eigene Haltung versteckt sich hinter einer Position undefinierter Bescheidwisserei, aus der der Text auf andere runterredet. Denn eine Haltung ist auch in Bittners Texten und Tweets unübersehbar. Und mehr noch, Bittners Haltung war schon Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung, als der Zeitjournalist vor Jahren in dem legendären Clip der ZDF-Satiresendung Die Anstalt namentlich genannt wurde. als Beispiel für mangelnde Distanz zwischen Journalismus und Politik. Weil Bittner etwa über das Studienprojekt eines regierungsnahen Thinktanks in der Zeit geschrieben hatte. Aber unter dem Text ursprünglich nicht offengelegt wurde, dass er dieses Projekt nicht nur als Beobachter verfolgt hatte, sondern dass er Teil einer Gruppe war, die ein Positionspapier erarbeitete. Und nun erklärt Bittner seiner Zunft:
Das Ringen um Objektivität ist der schlimmste Feind all jener, die versteckte Agenden betreiben, unter welchem Banner auch immer.
Das sind dann so Momente, in denen ich gern wüsste, wie man das macht. Wie man sich als Jochen Bittner an den Rechner setzt und Sätze tippt wie:
Berichterstatter sind Schiedsrichter der öffentlichen Debatte. Fallen sie aus der Rolle, indem sie dem Ball einer Mannschaft einen Schubs geben, leidet ihre Autorität.
Und dann davon ausgeht, dass die einem irgendjemand glaubt. Wie man da weiterschreiben kann, ohne zu merken, huch, hier rede ich doch gerade über mich. Durch die Geschichte von damals hat doch meine Autorität gelitten, weil ich aus der Rolle des Schiedsrichters gefallen bin. Wie kann ich denn jetzt solche wolkigen Sätze schreiben, ohne von mir zu erzählen? Wie kann ich anderen Haltungsprobleme diagnostizieren und so tun, als sei ich die Objektivität auf zwei Beinen? Ich wüsste tatsächlich gern, was in Kollegen vorgeht, die solche Texte zum Druck freigeben. Glauben die wirklich, was sie darin sagen? Sind die wirklich blind für die Absurdität solcher Artikel? Oder geht es bei diesen Texten ganz zynisch nur darum, Politik zu machen? Also einfach in die andere Richtung zu ballern, ob's stimmt oder nicht, irgendwas bleibt schon hängen. Glaubwürdigkeit ist was für Weicheier, Zweifel machen keine Karriere. Und diese Zeitungsseite kann schon mal nicht mehr mit der falschen Haltung vollgeschrieben werden. Mit diesen Fragen verabschiede ich mich für heute. Hören Sie beim nächsten Mal, wo ich mich als Mensch so einsortiere und was Sie beim Kauf von Schubladen beachten müssen.
Das wird spannend. Matthias Dell war das mit seiner Kolumne hier in Medias Res zu Haltung und Meinung und Objektivität im Journalismus. So, und jetzt noch kurz nach Ostwestfalen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jörg Stuke. Ich bin Lokalredakteur der Neuen Westfälischen in Bad Oeynhausen. Unsere Schlagzeile, unser tragendes Thema wird morgen der Kiesabbau sein, der hier an der Weser am Desberg geplant ist. Dort sollen auf 33 Hektar Fläche in den nächsten 12 Jahren 2,2 Millionen Kubikmeter Kies abgebaut werden. Zur Überraschung einiger Beobachter begrüßen die Naturschutzverbände wie BUND und NABU diesen Plan, weil nach dem Abbau eine wunderbare Naturauenlandschaft entstehen soll.
Und damit sind wir dann auch am Ende von Medias Res angekommen, aber nur für heute und nur im Radio. Im Netz geht's weiter und zwar mit einem rosafarbenen Medienphänomen. Wir zeigen auf unserer Seite nämlich, wie ein soziales Netzwerk wie Instagram dafür sorgen kann, dass plötzlich ganz viele Leute an einem ganz bestimmten Ort reisen. In diesem Fall in die Altstadt von Bonn, wo rosafarbene Kirschblüten gerade ein sehr beliebtes Fotomotiv sind. Bilder und Infos auf deutschlandfunk.de/mediasres. Und ein bisschen medial geht's auch gleich im Büchermarkt weiter mit dem Buch eines Journalisten aus den USA, der Berichte aus einer sinkenden Gesellschaft schreibt und sich fragt, was da eigentlich los ist mit seinem Land. Noch einen guten Mittwoch wünscht Christoph Sterz.